NDR Info. Echo des Tages.
Das Echo des Tages am Samstagabend mit diesen Themen. Schwere Kämpfe, Taliban-Verbände überfallen Kundus. Landtagswahlen, Demoskopen sagen knappe Entscheidungen für Brandenburg und Sachsen voraus. Anti-Regierungsproteste, unterschiedlich motiviert. In London und Hongkong gehen Hunderttausende auf die Straßen. Flüchtlingsansturm, Griechenland kritisiert türkische Behörden und Brasiliens Regenwald brennt weiter. Das Echo des Tages heute mit Gerd Wolf. Ihnen einen schönen guten Abend. Eigentlich wartet die Welt auf positive Signale aus Doha, wo US-Unterhändler und Vertreter der Taliban seit Monaten zusammensitzen, um einen Friedensplan für Afghanistan auf den Weg zu bringen. Angeblich stünden die Gespräche vor dem Abschluss, hieß es zuletzt immer wieder. Wie dazu der massive Überfall auf die Provinzmetropole Kunduz im Norden des Landes passt, können wohl nur die Taliban erklären. Wenn überhaupt. Bernd Muschborowska berichtet aus Neu-Delhi.
Den ganzen Tag über gab es heftige Gefechte in der nordafghanischen Stadt Kunduz. Schwer bewaffnete Kämpfer der Taliban hätten die Provinzhauptstadt von verschiedenen Seiten angegriffen, berichtete das afghanische Fernsehen. Der Sender Tolu News stellte Videos von den Gefechten auf seine Internetseite. Es soll viele Tote und Verletzte gegeben haben. Genauere und vor allem überprüfbare Angaben liegen nicht vor. Die Taliban hätten sich in Häusern verschanzt und lieferten sich Gefechte mit den Sicherheitskräften, sagte der Sprecher des afghanischen Verteidigungsministeriums, Rohullah Ahmadzai, einem Reporter der Nachrichtenagentur AP. Die Taliban sind jetzt noch in zwei Gebieten der Stadt, in einem Wohnviertel und in einem Krankenhaus. Sie nutzen die Zivilbevölkerung als menschliche Schutzschilde. Wir konnten sie noch nicht von dort vertreiben, weil wir vermeiden wollen, dass Zivilisten ums Leben kommen. Die strategisch wichtige Stadt in der Nähe der Grenze zu Tadschikistan wird immer wieder angegriffen. Im September 2015 hatten die Taliban sogar die Kontrolle in Kunduz übernommen. Doch nur für zwei Wochen. Dann konnten die afghanischen Sicherheitskräfte, unterstützt durch massive US-Luftangriffe, die Stadt zurückerobern. Die Taliban kontrollieren weite Teile der Provinz Kunduz, in der bis vor einigen Jahren die Bundeswehr als Schutzmacht stationiert war. Im Rahmen der Ausbildungs- und Unterstützungsmission Resolute Support ist noch eine kleine Gruppe deutscher Soldaten dort, um die afghanischen Streitkräfte zu beraten. Auch das Bundeswehrlager Pamir am Stadtrand von Kunduz sei heute aus größerer Entfernung beschossen worden, bestätigte das Einsatzführungskommando in Potsdam. Jedoch ohne jemanden zu treffen oder zu verletzen. Die aktuelle Lage in Kunduz zeige, wie wenig von der angeblichen Friedensabsicht der Taliban zu halten sei, sagte Sedik Sediki, der Sprecher von Afghanistans Präsident Ashraf Ghani. Der Angriff der Taliban in Kunduz steht doch völlig im Widerspruch zu den Gesprächen in Doha. Das zeigt doch nur, dass die überhaupt nicht bereit sind für Frieden in Afghanistan. Die wollen kämpfen. Die Taliban-Führung verhandelt zurzeit in Doha mit den USA über Frieden in Afghanistan, ohne die afghanische Regierung, die von den Taliban nicht anerkannt wird. Eigentlich sollte bis zum 1. September, also bis morgen, eine Einigung erreicht werden. Im Mittelpunkt einer Vereinbarung zwischen den USA und den Taliban steht die Frage nach einem Abzug der ausländischen Truppen aus Afghanistan. Erst vor wenigen Tagen hatte US-Präsident Donald Trump angekündigt, dass die US-Truppen in Afghanistan drastisch reduziert würden. 8.600 US-Soldaten würden in Afghanistan bleiben, sagte US-Präsident Donald Trump in einem Radiointerview mit Fox News. Bislang sind noch rund 14.000 Mann der US-Streitkräfte und Spezialeinheiten am Hindukusch stationiert.
Mit den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg stehen morgen wichtige Entscheidungen an, Entscheidungen, die die Parteienlandschaft in Deutschland verändern können. In beiden Bundesländern wird damit gerechnet, dass die AfD erheblich zulegen kann, weil sie nach Meinung von Wahlforschern vor allem für Protestwähler interessant ist. Im Osten Deutschland ist die Unzufriedenheit offenbar besonders groß, was die Kanzlerin heute in Leipzig zu einem Auftritt und zu einer Entgegnung motivierte.
Unser eigentliches Leben sollte auf die Zukunft ausgerichtet sein, so die Kanzlerin. Und zwar auf die Frage, was wird aus unseren Kindern und Enkeln in einer Welt, die sich massiv ändert? Und, so Merkel wörtlich, die nicht jeden Tag fragt, welche Ungerechtigkeiten sind vielleicht im Zuge der deutschen Einheit passiert? Die Kanzlerin wies aber auch darauf hin, dass man weiter über das Ende der DDR und die Vergangenheit sprechen müsse. Ein großer Teil der Bevölkerung sei damals vor völlig neue Situationen gestellt gewesen. Es seien auch Dinge passiert, die sich die Menschen anders gewünscht hätten. Die Handelshochschule Leipzig hat Merkel die Ehrendoktorwürde verliehen. Die Laudatio hielt Christine Lagarde, die künftige Chefin der Europäischen Zentralbank. Lagarde nannte Merkel eine Ausnahmepersönlichkeit. Sie habe mit ihrer, Zitat, herausragenden Führungsleistung die Welt in nicht geringem Maße geprägt. Lagarde lobte auch die Sorgfalt der Kanzlerin. Sie sei immer die am besten vorbereitete Person im Raum.
Kilian Pfeffer über die Ehrung für Kanzlerin Angela Merkel in Leipzig. In Sachsen konnte sich die CDU zuletzt etwas von der AfD absetzen. Trotz Verlusten wird Ministerpräsident Kretschmer wohl eine neue Regierung anführen können, wenn auch noch nicht klar ist, mit wem. Spannender ist es nach Meinung der Demoskopen in Brandenburg. Wie die Wahlforscher die Ausgangslage dort einschätzen, fasst Uwe Lüb zusammen.
Die Braunkohleförderung in der Lausitz polarisiert. Früher aussteigen als wie geplant 2038, sagen die einen, später die anderen. An der Haltung dazu kann man Parteivorlieben ablesen. Nach neuesten Zahlen des Meinungsforschungsinstituts Infratest DIMAP wollen 3 von 4 grünen Anhängern früher raus, fast 60% der AfD-Anhänger später. Grüne und AfD profitieren davon, dass sich ihre Wähler auch in anderen Positionen der Parteien wiederfinden. Beide zählt Infratest-Wahlforscher Roberto Heinrich zu den voraussichtlichen Gewinnern.
Das Umwelt- und Klimaschutzthema ist ein Thema, das klassischerweise die Grünen besitzen. Entsprechend signalisieren auch die Umfragen, dass die Grünen deutlich zulegen könnten im Vergleich zu vor 5 Jahren. Das Zuwanderungsthema ist ein Thema, was stark mit der AfD verbunden wird. Auch sie dürfte ein Gewinner dieser Wahl werden.
Schwierig ist die Lage für die regierende SPD. Nach den letzten Umfragezahlen kommt sie nur knapp über 20%. Dabei ist Ministerpräsident Woidke der mit Abstand populärste Spitzenkandidat in Brandenburg.
Allerdings sind seine Popularitätswerte weit unter denen von vor 5 Jahren.
Obwohl Woidkes rot-rote Koalition offenbar nicht so viel falsch gemacht hat. Gut 60% in Brandenburg finden die wirtschaftliche Lage des Landes gut. Dass es in ihrer Region immer weiter bergab gehe, sagen dagegen nur 19%. Im Wahlkampf mangelt es dennoch nicht an Themen. Je nach Partei stehen Klima, Flüchtlingspolitik, Bildung oder Infrastruktur oben. Dabei sei vieles geschafft, etwa in der Bildung, sagt Woidke im Morgenmagazin von ZDF und ARD. Einiges sei jedoch auch liegen geblieben.
Was den Infrastrukturausbau betrifft, Zugverbindungen und ähnliches mehr, das haben wir zu spät angefasst.
Vielleicht geben ihm die Brandenburger noch eine Chance, das nachzuholen. Wenn auch wohl nicht im Zweierbündnis, glaubt Wahlforscher Heinrich.
Die Kräfteverhältnisse werden unübersichtlich und nach den Sonntagszahlen der Vorwoche wird es für den Zwei-Parteien-Modell nicht reichen.
Danach werden sich AfD und SPD ein Kopf-an-Kopf Rennen liefern um Platz 1. Zwar muss die AfD auf jeden Fall in die Opposition, weil alle anderen Parteien eine Zusammenarbeit mit ihr ausschließen. Spitzenkandidat Kalbitz glaubt aber, dass sich das irgendwann ändert.
Wir werden dann sehen, wie sich die Lage entwickelt. Und ich glaube, langfristig werden sich da Optionen bieten.
Auf Optionen setzen auch Linke, Grüne, SPD und CDU. Deren Spitzenmann Senftleben hatte sogar ein Zusammengehen mit den Linken nicht ausgeschlossen.
Die Wahl wird eng ausgehen, deswegen sollte man sich vorher nicht zu sehr festlegen, um hinterher nicht selbst überrascht zu werden.
Wie eine neue Mehrheit im Potsdamer Landtag aussehen wird, das hängt auch von der FDP ab, nämlich ob sie reinkommt oder nicht. Und von den Bürgerbewegungen und Freien Wählern. Ihnen würde schon ein Direktmandat reichen, um die 5%-Hürde auszuhebeln. Im neuen Landtag könnten so 7 Parteien vertreten sein.
Das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Dass der neue Premierminister Johnson das britische Parlament aussetzen will, um zu verhindern, dass in Westminster doch noch gegen einen ungeregelten Brexit gestimmt werden könnte, das halten viele im Vereinigten Königreich für einen Taschenspielertrick. Allerdings könnte Johnson mit diesem Taschenspielertrick durchkommen, was heute im ganzen Land 100.000 auf die Straße trieb. Aus London, Sabine Amantei.
Tausende hatten sich bereits am Mittag vor dem Amtssitz des britischen Premierministers eingefunden, um ihm die Meinung zu sagen. Shame on you! Shame on you! Schäm dich, Johnson, skandierten die Demonstranten, die den Verkehr im Londoner Regierungsviertel Westminster lahmlegten, untermalt von Trillerpfeifen und Trommeln. Hier, wie in vielen weiteren Städten des Vereinigten Königreichs, bekundeten sie ihren Groll über die Zwangspause, die Boris Johnson dem Unterhaus diese Woche verordnet hat. Viele schwenkten EU-Flaggen. Den meisten ging es bei ihrem Protest aber vor allem um die Art und Weise, wie der Regierungschef die Suspendierung bewerkstelligt hatte.
I've got a background in constitutional law. It doesn't seem right at all.
Ich habe mich mit Verfassungsrecht beschäftigt, so dieser Mann. Das Vorgehen scheint nicht korrekt. Eine Lehrerin sagte, sie sorge sich um die britische Demokratie.
I'm here for democracy. I'm here because I believe that a person that was elected by, was it 0.1% of the population?
Ich finde, ein Mann, der von gerade mal 0,1% der Bevölkerung legitimiert worden ist, der sollte Abgeordneten nicht dazwischen funken. Boris Johnson war im Juli in einer Urwahl seiner konservativen Partei als Nachfolger der glücklosen Theresa May bestimmt worden. Nicht durch Parlamentswahlen.
We're here because we really believe that the country is in trouble. We need to do something about it. We can't just watch and stand by.
Wir sind hier, weil das Land in Schwierigkeiten steckt, erklärte deshalb ein Demonstrant. Dagegen müssen wir etwas tun. Wir können nicht einfach zusehen und abwarten. Auf Betreiben Johnsons hatte Königin Elisabeth am Mittwoch verfügt, dass das Unterhaus nach der Rückkehr aus der Sommerpause nächste Woche gleich wieder bis Mitte Oktober suspendiert wird. Der Regierungschef begründete den Schritt damit, dass er sein Regierungsprogramm ausarbeiten wolle, um es in der neuen Sitzungsperiode vorzulegen. Aber nicht nur die Opposition ist überzeugt, dass Johnson damit verhindern wollte, dass sie ein Gesetz gegen einen ungeregelten Brexit auf den Weg bringt. Nach bisherigem Stand verlässt Großbritannien die EU am 31. Oktober mit oder ohne Abkommen. Johnsons Vorgehen hat aber auch Anhänger. Vor seinem Amtssitz versuchten denn auch Brexit-Befürworter, sich Gehör zu verschaffen. Dass der Premier durch die heutigen Proteste Abstand von der Suspendierung des Parlaments nehmen könnte, ist nicht zu erwarten. Wenn die Unterhausabgeordneten nächste Woche aus der Sommerpause zurückkommen, bleiben der Opposition nur wenige Tage, um einen Brexit ohne Austrittsabkommen zu verhindern. Welchen Weg sie einschlagen will, ist nicht abzusehen. Ein Versuch von Brexit-Gegnern, die Zwangspause gerichtlich zu verhindern, war zunächst gescheitert. Ein schottisches Gericht wies ihren Eilantrag am Freitag ab. Allerdings findet nächste Woche eine Hauptverhandlung statt. In London und Belfast sind ebenfalls Klagen anhängig.
In Hongkong droht die nächste Nacht der Gewalt. Die Polizei scheint entschlossen, die Proteste auseinanderzutreiben, die schon seit Wochen andauern. Sie richteten sich ursprünglich gegen ein umstrittenes Gesetz, das die Auslieferung nach Festlandschina erleichtern sollte. Mittlerweile geht es um mehr, um die Lage vieler junger Menschen, die sich ein Leben in der ehemaligen britischen Kronkolonie nicht mehr leisten können, um die Sonderrolle Hongkongs und das Verhältnis zu China und um die Frage, wie lange das Ausland sich das eigentlich alles ohne Reaktion weiter anschaut, aus Sorge um Wirtschaftsbeziehungen und gute Geschäfte. Aus Hongkong, Markus Pfalzgraf.
Es war noch nicht ganz dunkel, da eskalierte die Lage. Im Regierungsviertel gerieten Demonstrierende und Polizei aneinander, die Tränengas einsetzte und Wasserwerfer auffahren ließ. In den angrenzenden Vierteln begannen Protestierende, Barrikaden zu bauen. Manche zündeten sie an. Es dauerte, bis die Feuerwehr durchkam, denn Tausende, vor allem junge Menschen, hielten die Straßen besetzt. Dann ging die Polizei gegen sie vor, drängte sie zurück und ähnliche Szenen wiederholten sich weiter östlich in der Stadt. Die Polizei hatte von vornherein angekündigt, bei Gewalt durchzugreifen und im Vorfeld hatte es Festnahmen teils bekannter Oppositioneller gegeben. Kwok Pak Chung, der Regionalkommandant der Polizei auf der Hongkong-Insel. Die Personen, die wir bisher festgenommen haben, hatten alle was mit den Protesten zu tun. Falls bei den Protesten an diesem Wochenende wieder etwas passieren wird, werden wir weiter Informationen sammeln und die Situation beobachten. Das richtet sich nicht gegen irgendjemand Bestimmtes, aber wir werden genau dorthin schauen, wo die Proteste aus dem Ruder laufen könnten. Wir raten allen Bürgern, das Gesetz nicht herauszufordern, denn wir antworten mit den nötigen Maßnahmen und wir werden keine Gewalt dulden. Und danach sah es am Abend auch aus. Brandsätze gegen Tränengas. Die Polizei forderte die Protestierenden auf, die Gegend sofort zu verlassen. Sie werde weiterhin gewaltsam vorgehen, um die Protestierenden zu vertreiben. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, zu Hause zu bleiben.
Die Zahl der Flüchtlinge, die im Moment auf den griechischen Inseln in der Ägäis landen, nimmt dramatisch zu. Die türkische Regierung nehme ihre Aufgaben aus dem Flüchtlingsabkommen mit der EU nicht mehr wahr, so heißt es in Athen. Hilfsorganisationen warnen vor den Zuständen in den Lagern. Aus Istanbul, Katrin Kleinbram.
Die Zeiten, in denen die größeren griechischen Inseln in der Ostägäis reine Urlaubsparadiese waren, sind vorbei. Für derzeit mehr als 25.000 Migranten sind sie die Hölle. Die Aufnahmelager platzen aus allen Nähten. Auf Leros leben nach Regierungsangaben knapp doppelt so viele Menschen im Lager wie vorgesehen. Auf Kos und Chios sind es annähernd dreimal so viele. Auf Samos kommen auf einen Platz fast 7 Migranten. Alle mit der Hoffnung auf ein besseres Leben, viele geflohen aus nackter Angst. Die weitaus meisten Migranten beherbergt die Insel Lesbos. Im ebenfalls völlig überfüllten Lager Moria sind im Moment mehr als 10.000 Menschen. Ein paar tausend weitere leben in anderen Unterkünften auf der Insel. Die medizinische Versorgung nicht mehr zu stemmen, berichtet ein Arzt von Moria im griechischen Fernsehen.
Ich schaffe es nicht mehr. Tausende Menschen können nicht untersucht werden und müssen warten. In einem Lager für 3.000 Menschen leben jetzt 12.000 und davon sind mehr als 6.500 überhaupt nicht ärztlich untersucht worden.
Am vergangenen Donnerstag kamen innerhalb einer Stunde mehr als 500 neue Migranten dazu. 13 Schlauchboote, eins nach dem anderen angelandet im Norden der Insel. Die griechische Küstenwache und die EU-Grenzschutzagentur Frontex zu perplex von diesem Ansturm, um einzugreifen. Es war die größte Massenankunft seit dem Flüchtlingsabkommen zwischen der EU und der Türkei vor 3 Jahren. Es sieht unter anderem vor, dass die Regierung Erdogan die Grenzen sichert. Und Migranten ohne Anspruch auf Asyl können von den griechischen Inseln zurück in die Türkei gebracht werden. Die Situation in Moria auf Lesbos ist offenbar unerträglich. In sozialen Medien berichten zum Beispiel Hilfsorganisationen, die Menschen müssten eine Stunde anstehen, um Toiletten zu benutzen. Eine stillende Mutter habe 5 Tage lang kein Trinkwasser bekommen. Menschen würden mit Decken auf dem blanken Boden schlafen. Anfang der Woche kam es zu einer tödlichen Messerattacke in einem speziellen Bereich für unbegleitete Minderjährige. Die Einwohner von Lesbos haben sich in den vergangenen Jahren an die vielen Migranten gewöhnt und waren in der Hochphase 2015 auch oft genug selbst draußen auf dem Meer, um Menschen von Schlauchbooten zu retten. Einige machen sich dennoch Sorgen, wie es weitergeht. Er hier zum Beispiel.
Wir haben der Regierung einen Brief geschickt und fordern, dass der Notstand für die Insel ausgerufen wird. Dann kann die Regierung hier hoffentlich besser arbeiten.
Die neue griechische Regierung unter Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis will einiges anders machen als ihre Vorgängerin. Sie will schnellere Asylverfahren durchsetzen und abgelehnte Migranten dann auch tatsächlich zurückschicken in die Türkei, so wie es das Flüchtlingsabkommen vorsieht. Gestern wurde im Athener Außenministerium der türkische Botschafter einbestellt. Von Diplomaten verlautete, man habe ihm eine starke Unzufriedenheit mitteilen und an die Verpflichtungen der Türkei erinnern wollen. Kreise rund um Mitsotakis Büro erwarten, dass er strengere Patrouillen zwischen dem türkischen Festland und den griechischen Inseln anordnet. Außerdem sollen mehr Migranten, vor allem Frauen, Kinder und Kranke, aufs griechische Festland. Die ersten rund 1.000 Menschen sollen bereits am Dienstag von Lesbos in die Nähe von Thessaloniki verlegt werden.
Die Maßnahmen der brasilianischen Regierung gegen die Waldbrände im Amazonasgebiet zeigen keine Wirkung. Präsident Bolsonaro hatte per Dekret jede weitere Brandrodung untersagt. Ivo Maruschik berichtet aus Buenos Aires.
Satellitendaten zeigen allein im Amazonasgebiet 2000 neue Feuer, seit die neuen Regeln gelten. Fachleute halten das Dekret des Präsidenten ohnehin für reine Symbolpolitik. Im Amazonasgebiet werden die meisten Feuer gelegt, um landwirtschaftliche Flächen zu roden, vor allem um Weideland zu erweitern. Das Dekret Bolsonaros ändere daran nichts, solange keine wirksamen Kontrollen stattfinden. Der chilenische Präsident Piñera erklärte unterdessen, sein Land habe 4 Löschflugzeuge nach Brasilien geschickt, um die Brandbekämpfung dort zu unterstützen. Diese Flugzeuge werden nach Piñeras Worten von den G7-Staaten finanziert. Bolsonaro hatte jede Hilfe der G7-Staaten bis jetzt immer brüsk abgelehnt.
In diesen Tagen, kurz vor dem 30. Jahrestag des Mauerfalls, ist der Kanzler der Einheit, ist Helmut Kohl, wieder überall präsent. Er findet sich in vielen Geschichtsbüchern und in einer neuen Biografie, die sich schwerpunktmäßig mit seinem Privatleben beschäftigt. Schon vor 3 Jahren sorgte die Geschäftsfrau Beatrice Herbold für Schlagzeilen, als sie eidesstattlich versichert hatte, in den 90er Jahren eine Geliebte Kohls gewesen zu sein. Nun hat sie ihre Geschichte veröffentlicht, in der die private Beziehung zu Kohl im Mittelpunkt steht. Sabine Müller, unsere Berliner Korrespondentin, hat mit Herbold gesprochen.
Das Buch Geliebte Freundin, meine geheimen Jahre mit Helmut Kohl, kann man so lesen, wie Beatrice Herbold es geschrieben hat.
als Liebesgeschichte.
Das war einfach eine Seelenverwandtschaft. Das habe ich gemerkt, als ich ihm das erste Mal in die Augen geschaut habe. Und er hat mir das ja später dann auch bestätigt, dass es ihm genauso ging.
Auf knapp 200 Seiten erzählt die heute 61-Jährige von der ersten Begegnung mit dem Kanzler 1990 in einer Hotelsauna, dem ersten Kuss im Aufzug, vom Nacktbaden im Pool des Kanzlerbungalows und heimlichen Treffen in ihrer Wohnung.
Er hat einem das Gefühl gegeben, als Frau auch eine Frau sein zu dürfen.
Und von ihren Schuldgefühlen. Schließlich war nicht nur sie, sondern auch Helmut Kohl verheiratet.
Er sagte mir stets immer den gleichen Satz, mach dir keine Sorgen, es ist alles geregelt. Und irgendwann langte dieser Satz nicht mehr. Und dann habe ich weitergebohrt und dann sagt er, ja, weißt du, meine Frau hat auch jemanden.
Dieses Buch, das Beatrice Herbold gemeinsam mit Katrin Sachse, der Vizechefin der Bunte, geschrieben hat, hat aber auch eine politische Seite. Manches davon fällt unter politischen Klatsch und Tratsch, etwa wenn der Kanzler mit seiner Geliebten über andere Politiker sprach. Christian Wulff zum Beispiel.
Kein guter Charakter.
Oder Lothar Späth.
Ist ein Lump.
Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger.
Ich kann diese Doppelnamen im Manzen nicht ausstehen.
Und Angela Merkel.
Sie hat ein großes politisches Talent. Ich denke, sie wird mal Erfolg haben. Aber dafür müsste sie irgendwie schicker aussehen.
Anderes ist politisch brisanter. Etwa wenn Beatrice Herbold über die Zeit der CDU-Spendenaffäre schreibt und berichtet, wie sie Helmut Kohl auf den Kopf zusagte, wer ihrer Meinung nach die geheimen Spender waren. Medienunternehmer Leo Kirch, Tengelmann-Chef Erivan Haub und Swatch-Gründer Nicolas Hayek. Im Buch beschreibt Herbold Kohls Reaktion.
Ich sprach noch, da fiel Kohl das schwere Messer aus der Hand. Das Silber krachte auf den Porzellanteller. Es schepperte gewaltig, was Kohl kaum wahrnahm. Er schaute mich erschrocken an, presste die Lippen aufeinander, die Augen verengten sich zu Schlitzen. Eine ungewohnte Mimik. Ich hatte diesen Gesichtsausdruck bei ihm noch nie bemerkt.
Ist das die Auflösung für das Rätsel um die Spendernamen, die der Kanzler nie nennen wollte? Oder hat Kohls langjähriger Vertrauter Wolfgang Schäuble recht, der in einer ARD-Doku erklärte:
Wir waren die Spender von Helmut Kohl.
Es gibt keine.
Wieso?
Na, weil es aus der Zeit von Flick schwarze Kassen gab.
Beatrice Herbold sagt, sie wisse nicht mit Sicherheit, ob sie die richtigen Namen nannte. Aber dass es Spender gab, da ist sie sicher.
Das bin ich auf jeden Fall und das weiß ich auch, weil er mir das gesagt hat. Und das glaube ich ihm auch. Da habe ich überhaupt keine Zweifel.
Mit Helmut Kohl habe sie nie wieder über diese Namen gesprochen, sagt Herbold. Überhaupt sprachen und trafen sich die beiden bald nicht mehr. Die Beziehung ging auseinander, schlief einfach ein.
Unsere Liebe war gelebt. Es war alles gesagt. Es war alles erlebt. Aber die Zukunft, die war dann plötzlich nicht mehr da.
Danach sah die Ex-Geliebte Kohl nie wieder. Beatrice Herbold sagt, es habe sie befreit, dieses Buch zu schreiben, nachdem sie 20 Jahre lang mehr in der Vergangenheit als in der Gegenwart gelebt habe.
Sabine Müller in Berlin. Eigentlich galten sie als sicher. Aber was ist denn sicher in der digitalen Welt? Google-Experten haben aufgedeckt, dass auch iPhones von Apple über einen langen Zeitraum ausspioniert werden können. Hacker haben offenbar über mehr als 2 Jahre Daten aus iPhones abgegriffen. Es ist der bisher schwerste Angriff auf diese Form der Smartphones. Um sich zu infizieren, reichte offenbar der Besuch von bestimmten Webseiten aus. Apple hat sich noch nicht zu diesem Vorfall geäußert. Aber wie man sich schützen kann, berichtet Markus Schuler aus dem Silicon Valley.
Nicht etwa die Polizei hat den Angriff bekannt gemacht, sondern ein Konkurrent von Apple. Entwickler von Google haben die anscheinend riesige Sicherheitslücke entdeckt. Dieser Fall ist beispiellos und erschreckend, sagt Apple-Experte Thomas Reed von der Sicherheitsfirma Malwarebytes in Santa Clara im Silicon Valley.
It's really unprecedented.
So etwas haben wir in dieser Größenordnung noch nie gesehen. Es gab zwar immer wieder gezielte Angriffe auf einzelne Personen und nur wer ein sogenanntes gejailbreaktes iPhone benutzte, hat sich bisher verwundbar gemacht. Der jetzige Fall ist aber einzigartig, weil noch nie solch eine große Gruppe von Menschen angegriffen wurde, die alle eine Website besucht haben. Um sich mit der Spyware zu infizieren, reichte der Besuch bestimmter Webseiten aus. Und die hatten offenbar eine konkrete Zielgruppe im Auge, sagen die Google-Forscher. Welche Gruppe, das verschweigen sie aber. Es könnte sich zum Beispiel um Dissidenten handeln. Nur so viel ist bekannt, die fingierten Webseiten hätten jede Woche tausende Besucher angelockt. Die Experten haben diese Internetseiten in ihrem Bericht als Angriff auf eine Wasserstelle bezeichnet. Und die versammeln sich in der afrikanischen Savanne alle möglichen Tiere. Im Hintergrund lauern die Löwen und warten darauf, Beute zu machen. Im ARD-Interview sagt Spyware-Experte Reed,
that implant was capable of stealing all kinds of data.
Die installierte Software konnte alle Arten von Daten stehlen, zum Beispiel alle im Telefon gespeicherten Passwörter, Fotos, SMS-Nachrichten, E-Mails, aber auch Nachrichten aus end-zu-end verschlüsselten Diensten wie WhatsApp oder Telegram. Es wurde sogar der eigene Standort in Echtzeit übertragen. Rund 2 Jahre lang soll es so möglich gewesen sein, Daten aus iPhones abzugreifen. Erst Anfang des Jahres haben Forscher von Google die Sicherheitslücke entdeckt und Apple verständigt. Daraufhin hat das Unternehmen die Sicherheitslücken mit einem Update am 7. Februar gestopft. Das Unternehmen schweigt aber zu der Datenpanne. Auch wie viele Nutzer sich die Spyware eingefangen haben, ist nicht bekannt.
Really anyone who has upgraded to iOS 12.1.4 or later is currently invulnerable.
Jeder, der ein Upgrade auf iOS 12.1.4 oder höher durchgeführt hat, ist derzeit für einen dieser Angriffe nicht anfällig. Auch ein Neustart des Telefons entfernt die Spyware aus dem System.
The process of updating to those systems would also clear the malware.
Für Sicherheitsexperte Reed kommt die chinesische Regierung als Hauptverdächtige in Frage. Sie habe in der Vergangenheit ähnliche Angriffe durchgeführt.
Und zum Schluss der Sendung der Sport im Echo des Tages. In der Fußball-Bundesliga will Borussia Dortmund zurück in die Tabellenspitze. Dazu muss aber ein Sieg bei Union Berlin her, Ina Kast.
Ja, und da sah es gar nicht danach aus zu Anfangs, denn Union Berlin ging in Führung mit 1:0, gerade aber Paco Alcácer mit dem 1:1 für den BVB. Seit gestern steht RB Leipzig ganz oben in der Tabelle, aber auch die Bayern sind nun richtig in Fahrt gekommen. Der Rekordmeister fertigte Mainz 05 mit 6:1 ab. Torwart Manuel Neuer hadert aber mit dem frühen Gegentor.
Ja, wir sind nicht gut aus der Kabine gekommen ganz am Anfang. Haben nicht gut begonnen, bin ein bisschen zu langsam einfach gespielt, aber das ist ja nur ein Teil des Spiels gewesen. Natürlich, wenn man jetzt 6 Tore schießt, das ist sehr deutlich, aber es gibt andere Mannschaften. Wenn man dann so beginnt, dann hat man nicht mehr die Möglichkeit, natürlich zurückzukommen.
Heute aber sind die Bayern zurückgekommen. Und wie? Auf ein 1:1 Unentschieden haben sich heute Wolfsburg und Paderborn geeinigt. Damit hat Wolfsburgs Offensivmann Admir Mimedi den 3. Sieg im 3. Spiel mit seiner Mannschaft knapp verpasst.
Sicherlich haben wir uns vorgenommen zu gewinnen heute. Ne? Heimspiel gegen den Aufsteiger müssen eigentlich 3 Punkte drin sein. Okay, Hauptsache ungeschlagen, nehmen wir den Punkt mit, arbeiten weiter und weiter geht's.
Ja, und weiter geht's jetzt mit einem deutlichen 3:0 Erfolg von Schalke 04 gegen Hertha BSC. Absolut verdient, sagt Schalkes Trainer David Wagner.
Das war total erzwungen und auch total verdient, wie die Jungs marschiert sind, wie die angepackt haben, wie die malocht haben und dann noch sauber Fußball gespielt haben, torgefährliche Situationen kreiert haben. Also wir können das einordnen, wir wissen aber auch, dass heute sehr viel gut war.
Am Ende war auch beim Aufsteiger Köln alles gut. Der FC bejubelt das erste Erfolgserlebnis in dieser Saison, hat noch in der Nachspielzeit einen 2:1-Sieg beim SC Freiburg geholt. Aufatmen bei Kölns Coach Achim Bayerlotzer.
Schon in der ersten Halbzeit schien es ja so ein bisschen verhext gegen uns zu laufen. Tor annulliert, dann Eigentor. Aber in der zweiten Hälfte habe ich einen unbandigen Willen meiner Mannschaft gesehen, dieses Spiel noch zu drehen. Und sie hat es geschafft durch eine Willensleistung von Skiri und das freut mich umso mehr.
Eine Partie fehlt noch, Leverkusen und Hoffenheim nämlich. Tore sind keine gefallen, dafür aber in der zweiten Liga. Unter anderem hat der FC St. Pauli bei Dynamo Dresden 3:3 gespielt. Bielefeld und Fürth trennten sich 2:2. Damit hat Bielefeld den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen war heute erstmals seit dem Viertelfinalaus bei der WM wieder in einem Pflichtspiel gefordert. Im Rahmen der EM-Qualifikation schlugen die DFB-Frauen heute in Kassel Montenegro mit 10:0. Und wir blicken zur Formel 1, da ist die Sommerpause vorbei. Morgen steht der große Preis von Belgien auf dem Plan. Und in der Startreihe wartet ein ungewohntes rotes Bild. Denn die beiden Ferrari-Piloten Leclerc und Sebastian Vettel haben sich die Plätze 1 und 2 im Qualifying gesichert. Jens Gideon.
Beeindruckende Vorstellung des Neuen bei Ferrari. WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton hatte in seinem Mercedes als Dritter der Qualifikation fast eine Sekunde Rückstand auf den schnellsten Charles Leclerc. Auch seinen Ferrari-Teamkollegen Sebastian Vettel auf Platz 2 hat der Monegasse klar geschlagen. Für den 21-jährigen Leclerc war es schon die 3. Pole-Position in dieser Saison. Die beiden Roten auf den Startplätzen 1 und 2 sind auf dem Hochgeschwindigkeitskurs in Belgien nun auch die Favoriten auf den Rennsieg. Es wäre der erste Ferrari-Erfolg in dieser Saison.
Morgen soll es in Spa aber deutlich kühler werden. Das Rennen beginnt morgen um 15.10 Uhr. Das Rennen in der Formel 2, ebenfalls in Spa, wurde heute abgebrochen nach einem Horrorunfall. Dabei kam der französische Fahrer Antoine Hubert ums Leben. Und noch kurz zum Tennis. Beim 4. Grand-Slam-Turnier des Jahres, den US Open in New York, ist Andrea Petkovic vorhin gegen Elise Mertens in der 3. Runde ausgeschieden.
Der Sport im Echo des Tages mit Ina Kast. Soweit das Echo des Tages. Und diesem Samstagabend hören Sie die Sendung gerne nach. WDR5.de oder ndrinfo-de sind die entsprechenden Seiten. Im Studio verabschiedet sich Gerd Wolf.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.